Hallo und herzlich willkommen, sagt hinter dem Mikrofon Jöran Moos-Mehrholz. Wir schreiben Welle lernen digital Staffel 2 Folge 6 und damit mittendrin in unserem Endspurt zum Staffelfinale. Wer das letzte Mal schon dabei war, weiß es vielleicht schon und noch. In den letzten 4 Folgen sind wir jedes Mal in einem anderen Bundesland und berichten von dort. Und diese Podcasts erscheinen ab jetzt jede Woche neu. Heute noch mit einer extra Premiere. Nämlich das erste Mal, dass ein Roboter bei uns hinter dem Podcast-Mikrofon war. Hört mal her.
Hi, ich bin der AV1 Tele-Avatar und ich bin für Kinder in der Schule, die sonst sehr, sehr lange wegen Krankheit ausfallen.
Mehr über den Einsatz dieses Roboters gibt es gleich hier zu hören. Dazu viele weitere menschliche Stimmen aus Halle an der Saale. Dort waren wir zu Gast in der Lernwelt Sachsen-Anhalt. Und die ist nicht nur großartig, sondern auch so groß, dass wir gar nicht alle Podcast-Gäste gleichzeitig ans Mikrofon gekriegt haben. Wir haben deswegen einen neuen Modus ausprobiert. Die Gäste wechseln circa alle 10 Minuten durch. Das hört ihr gleich. Außerdem, wie kann man das vermeintlich langweilige Thema Landeslizenzen gut kommunizieren? Und viele Sprachnachrichten zu unserer Frage an euch. Die lautete, was müsste aus deiner Sicht passieren, damit digitale Schulentwicklung an Schulen weniger von einzelnen Engagierten abhängt? Los geht's! Ich möchte euch mitnehmen nach Halle in die Lernwelt, genauer gesagt in das Digitallabor dieser Lernwelt. Wir erfahren gleich mehr, was dahinter steckt. Davor ganz kurz als räumliche Einordnung. Manchmal, ganz manchmal, finde ich es ja ein bisschen schade, dass man in so einem Podcast nicht sieht, wie es da aussieht, wo die Leute sprechen. Deswegen haben wir jetzt hier in diesem Fall auch ein Video gemacht und euch einen kleinen Rundgang durch den Raum gegeben. Das Ganze verlinken wir in den Shownotes, mehr dazu nochmal am Ende dieses Gesprächs. Wenn man in diesen Raum kommt, dann ist das jetzt nicht ein Hochglanzraum mit Kronleuchtern oder sowas, sondern es ist eine Werkstatt, da wird gearbeitet, da liegen ganz viele Dinge rum, da stehen ganz viele Dinge rum. Im Video habe ich am Anfang gesagt, es erinnerte mich mehr an so eine Mischung aus Spielzeugladen und Lokaltreffen vom Chaos Computer Club. Dort habe ich zuerst mich hingesetzt mit Michael Arndt. Er koordiniert die Lernwelt in Sachsen-Anhalt und dann sind nacheinander mehrere Kolleginnen dazugekommen. Ich will schon eine kurze Vorschau geben. Sabine Hartwig wird dabei sein. Sie ist Lehrerin und Online-Lernbegleiterin. Dann Signe Annik Winkler. Sie arbeitet im Teilprojekt Digitallabor, Digitallabor Module. Und dann noch Judith Hühold aus dem Teilprojekt Telepräsenz Avatar. All das wird euch jetzt nach und nach erklärt und Michael Arndt ist die ganze Zeit dabei und führt uns deswegen auch ein Stück weit akustisch durch die Lernwelt. Los geht's. Ich sitze mit Michael Arndt in einem Raum. Wir werden noch weitere Gäste dazu bekommen. Aber ich muss mit diesem Raum anfangen, weil beim Podcast kann man ja nicht sehen, wo wir sind. Michael Arndt, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu podcasten. Kann ich dich erstmal fragen, wo sind wir hier? Wie würdest du jemanden, der es nicht sehen kann, beschreiben, wie das hier aussieht?
Also der offizielle Name ist Digitallabor und die Beschreibung sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Raum, der aber so eingerichtet ist, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte sich hier mit moderner Medientechnik beschäftigen können. Sehen, was es Bildungsrelevantes gibt und es ausprobieren können. Wir haben diverse Technik hier, dazu vielleicht dann aber noch später. Ziel ist es, ein Lernsetting zu schaffen, was sich von dem normalen Unterricht ein bisschen abhebt. Der Begriff des Lernsettings spielt in dem Projekt oder Entwicklungsprojekt Lernwelt Sachsen-Anhalt eine große Rolle. Und hier in diesem Raum wollen wir den Kindern eben insbesondere mehrere Lernsettings zur Verfügung stellen, wo sie sich ausprobieren können.
Die Lernwelt will ich gleich auch noch näher kennenlernen. Jetzt hast du gesagt, dass die hier lernen. Jetzt, wenn man sich so umschaut in diesem Raum, da sieht es ganz viel aus, als könnte man ganz viel, weiß ich nicht, machen und basteln und spielen und ausprobieren. Wie stellst du, wenn hier Kinder sind, fest, ob hier gelernt wird? Wie sieht Lernen aus?
Naja, erstmal, ob sie motiviert sind und interessiert und neugierig. Und wenn jemand neugierig ist und sich mit etwas beschäftigt, dann lernt er auch etwas. Es gibt ja den schönen Ausspruch, man kann nicht nicht lernen. Und ich denke, dass der Begriff des Lernens sich leider ein bisschen gewandelt hat und nicht mehr dem entspricht, was für Kinder eigentlich Lernen darstellt.
Fangen wir dann vielleicht bei der ersten Silbe von Lernwelt Sachsen-Anhalt an. Ihr habt hier so ein Projekt gestartet und unter Lernwelt können sich, glaube ich, 5 Menschen 6 verschiedene Dinge vorstellen. Was stellt ihr euch darunter vor?
Das ist richtig. Die Namensfindung war sehr, sehr kompliziert. Also das ging los mit Digital Learning Campus oder digitale Landesschule. Dann hieß es auch mal digitale Lernwelt, digitale Lernwelten. Und dann habe ich gesagt, nee, wir wollen eine Welt schaffen für die Kinder. Es ist also von den Kindern ausgedacht. Es soll also eine Lernwelt für die Kinder sein und das Wort digital ist mittlerweile überflüssig.
Was gehört zu dem Projekt dazu?
Das Projekt hat sehr, sehr viele Teilaspekte. Da wären beispielsweise die Digitallabore, die wir hier haben, in dem einen Raum, in dem wir hier sitzen. Zur Ergänzung muss man dazu sagen, dass wir die Technik, die hier steht, in mehrfacher Ausführung haben, weil Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland und nicht jedes Kind von aus dem Norden oder ganz aus dem Süden, Osten oder Westen kann hier nach Halle kommen, um dann hier einen Tag zu verbringen und die Technik zu erleben. Deshalb haben wir uns entschieden, all die Technikkomponenten, die wir hier haben, in 10-facher Ausführung anzuschaffen und die dann den Schulen bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Da wird es eine Website geben, die ist aufgebaut wie so ein Webshop, also wie jeder normale Online-Shop. Da kann man also die Komponenten auswählen, beispielsweise die Robotik oder die Sensorik. Da gibt es eine Kalenderfunktion dazu und die Schulen suchen sich das aus, buchen das. Das läuft dann automatisch bei uns auf und wir bringen den Schulen das hin und holen es auch wieder ab.
Eine ganz kurze Vorschau. Wir werden nachher noch in verschiedene Teilbereiche reinschauen. Das heißt, wenn du sagst, was hier rumsteht, das sind dann sowas wie Roboter oder irgendwelche 3D-Drucker, die wir uns anschauen. Ihr habt aber auch Sachen, die man gar nicht so einfach sehen kann. Das sind Online-Lernangebote.
Ein weiteres Teilprojekt. Wir wollen also, wie gesagt, verschiedenste Lernsettings den Kindern anbieten und erproben und dann auch ins Land transformieren. Und das Online-Lernen soll insbesondere auf ja selbstorganisiertes Lernen, das ist die Königsdisziplin, aber sagen wir mal selbstbestimmtes Lernen und auch eigenverantwortliches Lernen schulen. Wir fangen da in den Schuljahrgängen 5, 6 jetzt an und wollen das dann hochwachsen lassen, dass die Kinder dann also in der 9, 10, sagen wir mal, von rein synchronen Angeboten zu mehr und mehr asynchronen Angeboten wechseln können. Ein weiteres Teilprojekt sind die Softwarelizenzen, die wir gekauft haben, die sind gut ausgewählt und gehen eigentlich über das Online-Lernen. Die haben wir also nicht gekauft nur für das Online-Lernen, für die Lernangebote, sondern das steht allen Schulen zur Verfügung, unabhängig vom Projekt Lernwelt. Wenn eine Schule also sagt, ich möchte die Software nutzen, wo wir Landeslizenzen gekauft haben, dann können die das unkompliziert tun.
Wir sitzen jetzt hier so mittendrin im Leben. Ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast hört. So ist vom Fenster fährt eine Straßenbahn vorbei. In anderen Räumen rundherum wird irgendwie auch irgendwas gebaut, gebastelt, gelernt. Was war für euch der Impuls, überhaupt einen Raum als Anlaufstelle zu haben? Viele Digital- und Bildungsprojekte starten ja erstmal mit rein Online-Angeboten. Warum ein großer Raum?
Na, wir wollen Erlebnisräume schaffen für die Kinder. Und auch für die Lehrkräfte, dass sie, wie gesagt, hierher kommen können, Fortbildungsangebote nutzen können, um zu sehen, das gibt es also alles. Oder so sieht ein Lasercutter tatsächlich aus, so arbeitet der, so ist der zu bedienen. Und dann sollten die aber nicht wieder unbefriedigt nach Hause gehen in ihre Schule und dort festzustellen, naja, mein Schulträger kann das sowieso nicht bezahlen. Deshalb haben wir das hier als so den Experimentierraum gedacht, der dann in das ganze Land strahlen soll.
Warum heißt das Entwicklungsprojekt Entwicklungsprojekt?
Da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, dass es so heißt. Es war zwar jetzt nicht die Frage, aber wenn man sich ein Projekt ausdenkt und das also projektiert, dann hat man Ideen. Und das in dieser schnelllebigen Zeit heißt das ja aber nicht, dass diese Ideen dann tragen für den ganzen Projektzeitraum. Wir haben uns also von Anfang an gesagt, wir wollen das erproben. Ein Erprobungsprojekt klingt auch doof. Deshalb haben wir gesagt, in dem Projekt selber, das ist ein Prozess, da wird es also Entwicklungen geben und einige kann ich ja dann auch mal anreißen, die es gegeben hat, sehr interessant, sodass wir also auch den Mut haben dürfen, zu dem Projekt gehört ja auch eine ganze Menge bildungspolitischer Mut, da muss man mal dazu sagen, dass wir den Mut haben dürfen zu sagen, nee, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Weg, wir müssen unsere Ziele noch ein bisschen nachschärfen oder sogar ganz und gar ändern. Deshalb heißt es Entwicklungsprojekt. Und da sind wir sehr froh drüber, dass wir diese Freiheit haben.
Das hast du gerade schon gesagt, da gehört auch so ein bisschen Mut dazu. Kannst du sagen, was der Impuls war, warum man sich hier in Sachsen-Anhalt den Mut genommen hat, die Courage genommen hat, gesagt, wir gehen das jetzt mal an? Was war der Impuls?
Naja, da hat es mehrere Impulse gegeben. Also der eine Impuls war natürlich das Problem, was alle Bundesländer haben, der akute Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Wie kann man das also lindern? Und da kam man natürlich gleich auf die Idee, ja, mit so einer Art Online-Unterricht, und da kann man gleich viele mit einmal und so weiter. Dazu vielleicht aber später zu den Ergebnissen. Und eine andere Fraktion hat gesagt, naja, das Lernen, wie es jetzt in der Schule stattfindet, wenn wir mal genauer hingucken, ist dieser Fächerkanon, Otto Lilienthal hat da seine ersten Flugversuche gemacht. Also aus dem Zeitbereich kommt das. Und wenn man das mal vergleicht, was im Flugwesen passiert ist und was in der Schule passiert ist, da sind wir ein bisschen doch im Hintertreffen. So dass man gesagt hat, naja, wir müssten jetzt den Mut eigentlich haben, Lernen und Schule mal anders zu denken. Und diese beiden, ja, ziemlich konträren Sachen eigentlich, sind es nämlich auch, die wurden dann erstmal in einen Topf geworfen und dann wurde rumgerührt. Und so ein richtiges Ergebnis hat das nicht gebracht, bis dann der Mut entstand zu sagen, nee, wir gehen, das Projekt Lernwelt hat nicht die Aufgabe, Unterrichtsversorgung zu stabilisieren, sondern es ist ein pädagogisches Projekt, was neue Lernsettings ausprobiert für die Schülerinnen und Schüler, fürs Lernen.
Als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass du in den Podcast kommst und die Lernwelt vorstellst, hast du irgendwann gesagt, da gehören ja viele Unterteile zu, Unterprojekte oder Teilprojekte, und es gehören viel mehr Menschen dazu. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir versuchen einfach möglichst viel in diesem Podcast abzubilden. Und das heißt, wir haben auch drei deiner Kolleginnen da, die jetzt nacheinander kommen und die Teilbereiche vorstellen.
Ich habe noch einen Teilbereich vergessen. Also ein Teilprojekt, was eigentlich ein kleines Projekt ist, was einfach klingt, aber was es total in sich hat. Und zwar wollen wir versuchen, langzeiterkrankte Kinder, denen es wirklich nicht gut geht, Teilhabe zu verschaffen. Und deshalb haben wir Telepräsenzroboter angeschafft. Und da ist also ein Teil meines Teams auch damit beschäftigt, nur die Geräte zu etablieren.
Dann nehmen wir nachher auch noch den ersten Roboter in dem Podcast. Der erste Roboter, zumindest in der Geschichte des Welle Lern Digital Podcasts. Wir starten aber mit dem Teilprojekt Digitallabore. Und dafür ist Signe Annik Winkler da. Ich mache gleich mal Werbung, bevor du überhaupt was sagen darfst, entschuldige. Wir haben mit dir auch ein Video produziert, wo du so einen kleinen Rundgang hier mit uns machst. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes zu unserem Podcast. Magst du erklären, was das ist, so ein Digitallabor?
Michael hat es ja erzählt, das sind sogenannte Erlebnisräume, wo die Kinder Technik nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern auch ausprobieren können. Das heißt, die Kinder kommen zu uns in diese Räume und experimentieren dann rum, tüfteln, testen sich aus. Und für die Kinder, die aber nicht hierher kommen können, da liefern wir aber auch die Technik eben an die Schulen. Das bedeutet, über unsere Webseite können dann die Schulleiter oder Lehrkräfte unsere Technik buchen. Wir stimmen dann die Termine ab, die Technik wird dorthin gebracht, gegebenenfalls auch mit Unterrichtsbeispielen, dass die eben auch in den Unterricht integriert werden können. Und nach Ablauf einer bestimmten Zeit holen wir die Technik dann auch wieder ab.
Wie kommen die zu euch? Damit meine ich jetzt nicht mit der Straßenbahn oder sowas, sondern tatsächlich, wie kommt das zustande, dass ein Kind hier sitzt? Das kommen ja nicht alle in Frage, die müssen irgendwo wahrscheinlich geografisch in der Nähe sein. Melden sich die Lehrkräfte? Geht ihr da in die Schulen? Wie wird der Kontakt?
Also der Kontakt entweder über Messen, wo wir uns vorstellen, oder eben auch über unsere Webseite. Wie gesagt, die Kinder hier aus Halle, das ist natürlich leicht, dann hierher zu kommen zu uns. Aber auch in Magdeburg haben wir ja ein Labor, wo die Kinder dann hinkommen können. Und für die ganzen ländlichen Bereiche, wo es dann natürlich auch schwieriger ist, gerade mit der Anbindung, da versuchen wir dann eben durch die Lieferungen die Technik dann an die Schulen zu bringen, auch mit unseren Kollegen dann dahin zu fahren und den Lehrkräften eine Einweisung zu geben, beziehungsweise dort eben auch mit den Kindern selbst dann an der Technik herumzutüfteln.
Welche Altersstufen kommen da?
Also wir haben schon Grundschulen gehabt, aber auch im Sekundarbereich oder auch Gymnasialstufen.
Wie groß sind dann die Gruppen? Sind das immer Klassen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir hatten hier auch schon Kinder, das war nur eine kleine Gruppe. Ich glaube, so von 5 Kindern waren dann hier. Wir hatten jetzt aber auch schon eine Klasse mit 28 Kindern hier vor Ort.
Jetzt muss man für einen Podcast erklären, das sind so mit, ich weiß nicht, wie viel Technik hier drin steht, vielleicht 50 Quadratmeter. Hier ist ganz schön Leben drin, wenn auch schon nur 14 Kinder hier sind, oder?
Ja, also es ist herausfordernd, aber es ist Wahnsinn, wie viel Spaß und Lust und Ambition diese Kinder mitbringen. Und man sieht es auch, die Kinder kommen hier in den Raum, sehen dann natürlich die ganze Technik, da funkeln auch schon die Augen. Und häufig ist es so, wir sagen dann, wir machen heute beispielsweise was mit 3D-Druck, dann sehen sie irgendwas von den Lernrobotern, fragen dann auch direkt nach, Mensch, können wir das auch noch machen? Dass wir dann eben in der Pause dann sogar auch noch die Roboter dann rausholen. Also wir sind hier wirklich gut beschäftigt.
Wie managst du das, dass ja ganz viele Impulse auf einmal dann hier im Raum sind und dass du ja aber denkst, du willst ihnen jetzt auch was zeigen, du willst auch, dass die was machen. Also gibt es da so eine Art Methode, mit der du dann vorgehst?
Wir überlegen uns immer vorher im Team, was wollen wir machen, was wollen wir den Kindern zeigen, erstellen dann auch vorher eine Agenda, gehen da auch in den Austausch mit den Kindern, um dann zu fragen, Mensch, habt ihr da sonst auch Bock drauf? Beispielsweise jetzt im 3D-Druck einen Schlüsselanhänger erstellen. Und wenn es dann heißt, so bei manchen Kindern, Mensch, Schlüsselanhänger habe ich jetzt schon in den 10., dann gucken wir da aber auch, dass wir da den Kindern wirklich ein optimales Erlebnis hier geben können.
Was lernt man dabei, wenn man so einen 3D-Drucker mal in Aktion sieht?
Beim 3D-Druck einmal auch wirklich diese 3D-Modulage. Das heißt, in dem Programm auch einfach mal im dreidimensionalen Raum zu denken, auch zu schauen in den ganzen Maßeinheiten, als ich das allererste Mal mit einem 3D-Druck gearbeitet habe. Ich habe das komplett unterschätzt, wie groß dann plötzlich mein Objekt gewesen ist. Und auch wenn der Drucker dann auch erstmal anfängt, das dann zu drucken, was ich digital erstellt habe, dass man das dann auch später in der Hand halten kann, das finde ich ist auch immer sehr, sehr schön bei den Kindern zu sehen, dass sie sich freuen, wenn man dann was nach Hause nehmen kann, was man selbst erstellt hat.
Dann gibt's noch so andere Sachen hier. Also als ich reinkam, bin ich fast über einen Hund gestolpert. Das ist aber gar kein echter Hund.
Nein, das ist unser Roboterhund, der heißt Sonny. Für mich mein kleines Maskottchen hier, muss ich sagen. Den können die Kinder programmieren über Blockprogrammierung. Sie können ihm aber auch Sprachbefehle geben, beziehungsweise er kann hier auch einfach wirklich im Raum herumrennen, hat so eine kleine Kiste auf dem Rücken mit Süßigkeiten dann drin. Es soll eine süße Abwechslung sein.
Und da gibt's noch so ganz, ganz kleine Roboter.
Genau, die nennen sich Ozobots. Ich sag dazu immer gerne Schaumküsse, weil sie wirklich so aussehen. Die werden über Farbcodes programmiert. Das heißt, sie folgen einer schwarzen Linie und werden dann über unterschiedliche Farben dann eben programmiert. Finde ich sehr schön, weil das auch schon für sehr junge Kinder geeignet ist, um ihnen eben zu zeigen, wie funktioniert Programmieren überhaupt, dass er auf eine Aktion, eine Reaktion folgt.
Wir haben jetzt von den Kindern gesprochen, du hast gesagt, von Grundschule bis zu älteren Kindern kommen dann alle möglichen Menschen hierher, verschiedene Altersstufen. Was ist denn mit den Lehrkräften? Lernen die auch oder geben die hier ab und gehen schnell um die Ecke?
Nein, also wenn die Lehrkräfte Lust haben auch an einer Schule und dann sagen, Mensch, wir haben jetzt hier eine Gruppe aus ein bis, ich weiß gar nicht wie viel Lehrern, die sich jetzt für eine unserer Technik interessieren, dann bieten wir hier auch Fortbildungen für die Lehrkräfte und Medienpädagogen an.
Was ist anders in der Arbeit mit den Erwachsenen und mit den Kindern?
Also bei den Kindern ist es halt wirklich, da kann von 0 bis 100 alles passieren. Bei den Lehrkräften weiß man schon so ein bisschen, was kommt auf einen zu. Da führen wir auch vorher noch Gespräche, sagen auch, das wollen wir machen, was stellt ihr euch vor? Aber wie gesagt, bei den Kindern, wir fangen mit 3D-Druck an und enden gefühlt bei Sonny.
Das ist ja gerade das Spannende. Dass die Kinder ja nach ihren Bedürfnissen auch lernen sollen. Wir machen natürlich Anfangsangebote, aber wir spulen hier kein Programm ab, sondern wenn wir merken, die Interessen der Kinder liegen eigentlich woanders, sind wir also in der Lage, auch darauf einzugehen. Also wir lehren nicht von oben herab, sondern die Kinder sollen lernen durch Neugier und durch das, was sie interessiert.
Wie ist das entstanden? Also so Zwischenstand im Entwicklungsprojekt für die Geschichtsbücher, wir zeichnen auf im Februar 2026. Ist das alles am Anfang irgendwie ein Masterplan gewesen? Wenn ja, wer hat den geschrieben, so wie das hier aussieht? Und wie ist dann aus dem Masterplan die echte Praxis geworden? Könnt ihr die Entwicklungsgeschichte in dem Teilprojekt beschreiben?
Also da hatten wir eine ziemlich klare Ansage bekommen, nämlich im Koalitionsvertrag stehen die Digitallabore drin. So, die Frage war nur, wie setzen wir es um? Und da waren die ersten Ideen, ja, es gibt 4 stationäre Digitallabore, so wie wir es jetzt hier eins in Halle haben. Das ließ sich aber personaltechnisch gar nicht richtig wirklich abbilden. Und außerdem erreicht man dann die Kinder am Rande Sachsen-Anhalts, sage ich jetzt einfach mal so, auch wieder nicht. Deshalb ist die Idee dann geboren worden, ja, wir machen hier ein Informationszentrum, so eine Art. Und von hier aus strahlt das. Wir haben also ein Lager in Magdeburg und ein Lager hier in Halle. Und wenn wir die Anforderungen also bekommen über unsere Website, dann können wir jede Schule in Sachsen-Anhalt mit der Technik beliefern. Und die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß. Wir haben auch sehr, sehr viel mit Sensorik zu tun, Robotik, Audio, Video wird eine Rolle spielen. bis hin zu E-Sports. Wir haben also so Fahrräder, wo man also so kleine Wettbewerbe mitmachen kann. Und ja, E-Music haben wir auch, wo man also durch Bewegung Musik programmieren kann. Und dann eben entwickeln wir gerade LIS-Pläne, L-I-S, Lernen im Setting heißt das, wo die Schulen also Anregungen bekommen, was kann man denn da jetzt mitmachen?
Wenn die Kinder herausgehen oder das in ihren Schulen gemacht haben aus euren Koffern, was haben die dann gelernt über die Frage, wo muss ich hier draufdrücken oder wie funktioniert diese Maschine hinaus? Wie würdet ihr das beschreiben?
Es kommt immer drauf an, was wir jetzt mit den Kindern machen bei den Robotern. Also das letzte Mal haben wir die Autobots gemacht, da kam direkt von der Klasse, wir wollen unbedingt wiederkommen und mit den Autobots weiterarbeiten. Die wissen schon danach, was, wie das alles abgelaufen ist. Es kam auch dann schon oft von den Lehrkräften, dass wir dann die Technik auch gerne dann mal in die Schulen bringen sollen. Bei der einen Klasse hat die Lehrkraft sogar direkt die Autobots mitgenommen und dann am nächsten Tag in der Schule mit ihnen weiterzuarbeiten. Also es ist schon, die Kinder gehen hier mit einem sehr guten Gefühl raus.
Wenn sie am Ende der Zeit "Oh" machen, dann hat man immer gewonnen. Das machen sie.
Und könnt ihr das pädagogisch begründen? Warum ist das so, dass die häufig das "Oh" machen? Das hört man ja relativ selten jetzt aus dem gängigen Fachunterricht.
Ja, es ist ja erstmal spannend, wenn man also hier so viele neue Technik oder moderne Technik dann auf einen Haufen sieht. Da leuchten da die Kinderaugen schon. Das ist ja wie Weihnachten so ein bisschen. Und das ist eben leider den meisten Schulen nicht der Fall, dass so eine solche Ausstattung da ist. Muss auch nicht. Also nicht jede Schule muss drei Lasercutter oder drei 3D-Drucker haben. So oft wird das da ja manchmal eben nicht genutzt. Es hängt ja auch immer sehr, sehr viel mit dem Interesse der Lehrkräfte zusammen. Trauen die sich das zu? Da gibt es sehr, sehr oft auch noch Berührungsängste. Deshalb machen wir das ja, dass sie hierher kommen können und erstmal gucken können, was gibt's denn da? Was machen die denn da eigentlich? Und ist das schlimm oder kann ich das auch? Das ist so ein bisschen das Ziel. Und dann bauen wir uns ja insgesamt auch in ein, sagen wir mal, Unterstützungssystem hier in Sachsen-Anhalt ein. Es gibt ja parallel zum Entwicklungsprojekt, gibt es ja noch die medienpädagogischen Beraterinnen und Berater, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es noch das große Projekt der Digitalassistenz, wo also einzelne Cluster aus so 5 bis 6 Personen in die Schulen gehen können und dort Fortbildungen machen mit den Kollegen. Und das soll eigentlich wie Zahnräder ineinander greifen. Das ist eigentlich insgesamt ein gutes System, ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank in die Einblicke erstmal in die Digitallabore. Signe Annik Winkler, alles Gute für die weitere Arbeit.
Dankeschön.
Wir wechseln einmal. Neu an unserem Podcast-Tisch sitzt Sabine Hartwig. Danke, dass du da bist. Wir sprechen über dein Teilprojekt Online-Lernen. Das kann jetzt ja auch alles sein. Was ist es bei dir und bei euch?
Das kann alles Mögliche sein. Online-Lernen umfasst, ja, wie der Name schon sagt, online, also nicht direkt vor Ort, direkt vor den Schülern, versuchen wir, ja, interessante Sachen zu vermitteln, wo die Schüler dran arbeiten können und weiterarbeiten hoffentlich.
Gab es da auch schon eine Entwicklung im Entwicklungsprojekt, wo ihr gestartet seid und wo ihr jetzt gelandet seid?
Richtig, da gab es eine Entwicklung. Ich bin eine von 10 Lehrkräften, die teilabgeordnet sind von ihren Schulen und mitarbeiten. Und wir hatten im letzten Jahr im April begonnen mit einer Schule, wo wir unsere ersten Ideen, wie wir uns Online-Lernen vorstellen, versucht haben umzusetzen. Und wir haben dort ja sogenannte Basics versucht zu vermitteln. Also wir haben versucht, dort, wo Unterrichten nicht mehr möglich ist, aus unterschiedlichsten Gründen, wo man vielleicht Unterricht besser machen könnte oder wie es dann in Zukunft auch sein wird, wahrscheinlich in den etwas ländlicheren Gebieten. Da haben wir uns überlegt, also Basics zu vermitteln, damit die Schüler nicht ganz darunter leiden, dass also der gesamte Unterricht ausfällt, weil keine Lehrer mehr da sind. Da haben wir gestartet mit einer Schule. Das lief etwa bis zu den Sommerferien. Und nach den Sommerferien haben wir dann mit weiteren 5 Schulen gearbeitet. Wir haben angeboten die MINT-Fächer. Wir sind alles MINT-Lehrer. Mathe, Physik, Chemie, Bio und sind dann eingestiegen, haben interessierte Schulen gefunden, interessierte Kinder, haben online, also über eine Videokonferenz dann versucht, die Inhalte zu vermitteln. Ja, das lief unterschiedlich gut. Es war so, dass es einen großen Aufwand gab für uns von der Planung her, für die Schulen von der Planung her. Sie mussten sich auf unsere Zeiten einstellen und umgekehrt. Und wir hatten dann Probleme auch dahingehend, dass es ungewöhnlich ist, dass man etwas vermittelt an die Schüler was lernen sollen, aber keine Noten bekommen. Und das ist immer noch ein Riesenproblem. Und wir geben keine Noten. Ja, da sind wir dann erstmal stehen geblieben und dann haben wir überlegt, wollten wir das? Wir sind auch stark eingebunden worden in den noch parallel laufenden Unterricht. Das heißt, wir haben also nicht unsere eigenen Ideen mehr so umsetzen können, wie wir es gedacht haben und sollten dann ja da anschließen und das war dann nicht mehr das, was wir uns eigentlich vorher überlegt hatten.
Das ist jetzt schon ganz viel Vergangenheitsform. Ja. Das heißt, ihr seid eigentlich schon woanders?
Richtig, wir sind jetzt woanders. Wir haben bis Dezember in einigen Schulen gearbeitet und die letzten Schulen sind jetzt zu den Februarferien dann ausgelaufen. Wir haben also diesen Online-Unterricht asynchron, synchron, wie wir es versucht haben, erstmal wieder abgesagt, sag ich mal, also liegen lassen und haben uns überlegt, jetzt doch auf die Interessen der Schüler einzugehen und das unabhängig zu machen von dem jeweils laufenden Unterricht. Und dazu haben wir Selbstlernkurse entwickelt. 3 Stück haben wir erstmal, wo alle MINT-Fächer drin sich wiederfinden und wo die Schüler selbstständig jetzt wählen können, mit welchem Teilgebiet oder mit welchem Thema wollen sie sich beschäftigen. Da haben wir einmal Einführungskurs Fliegen. Der geht bis 5 Meter erstmal nur das Fliegen, also Papierflugzeuge, Samen und Insekten. Und die großen Fliegeraktionen kommen dann erst später. Wir müssen auch dazu sagen, unsere Kurse laufen für Klasse 5 und 6 und müssen dann in dem Folge die Physik, die Naturwissenschaften müssen runtergebrochen werden auf 5 und 6, aber das kriegen die dann auch schon hin. Ein Kurs heißt Sven im Dschungelfieber.
Sven im Dschungelfieber.
Ja. Sven ist ein Forscher, der mit seinem Flugzeug leider verunglückt und sich durch den Dschungel durcharbeiten muss zur Forschungsstation. Und auf diesem Weg muss er zahlreiche Aufgaben erledigen und ja, kommt dann schrittweise vorwärts. Und das letzte Thema ist Plastik überall. Da geht es um Plastik auf der Welt. Und in jedem Kurs findet man eben alle Teilbereiche der Naturwissenschaften. Ja.
Jetzt fällt schon so ein bisschen auf, dass das Überschriften sind, die vielleicht nicht 1:1 aus dem Lehrplan kopiert sind. Warum habt ihr euch entschieden, diesen Ansatz zu wählen?
Das ist richtig, Lehrplan unabhängig. Wir haben versucht zu überlegen, die Schüler, was interessiert sie? Was steht nicht im Lehrplan? Den Lehrplan handeln eigentlich die Lehrer ab. Wir wollen das finden, was man vielleicht im Unterricht nicht schafft, was schwierig ist aus unterschiedlichen Gründen, wo man die Zeit nicht für hat und den Schülern die Möglichkeit geben, da auch mal rechts und links zu gucken. Und die Schule bereitet nicht fürs Leben vor, aber es gibt eine ganze Menge, wo man die Naturwissenschaften braucht und das wären solche Themen dann eben, ja.
Wenn ihr sagt, Lehrplan unabhängig, wie viel Lehrplaninhalt findet sich dann in diesen Angeboten?
Eine ganze Menge. So wie das tägliche Leben, ja. Man kommt ohne Mathematik nicht durchs tägliche Leben, ohne Physik nicht und da ist es genauso zu finden. Es taucht immer wieder auf. Ganz ohne, glaube ich, geht's nicht. Sonst wäre es ja auch keine Inhalte der Schule.
Ja, wir haben also die Lernabenteuer, so nenne ich es jetzt mal, bewusst fächerübergreifend konzipiert, weil ich hatte ja vorhin den Fächerkanon schon mal angesprochen, den halte ich für überholt. Deshalb haben wir es so gemacht und ich hatte vorhin auch schon von den Basics gesprochen. Wir haben also die Lehrpläne angeguckt und gesagt, was sind jetzt hier die absoluten Basics? In Mathematik beispielsweise. Was sind die Kompetenzen, die Kinder ihr ganzes Leben lang brauchen, aber nie wirklich richtig entwickeln? Und darauf haben wir uns konzentriert und da haben wir dann diese Geschichten da drumherum gebaut, wie mit dem Forscher Sven oder mit dem Plastik. Und die Kinder können also erstmal frei wählen, welchen Kurs sie also belegen. Das Schöne ist vielleicht ergänzend dazu, die Schulleiterinnen und Schulleiter, die waren natürlich alles andere als begeistert, als wir gesagt haben, wir stellen diesen Vertretungsunterricht ein. Ja, für die waren wir einfach eine Hilfe, aber es war dann eben einfach, es stand in keiner Relation mehr Aufwand und Nutzen und es entsprach auch nicht unserem pädagogischen Anspruch. Ja, wir wollen ja, wie gesagt, eigenverantwortliches, selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Lernen entwickeln und deshalb fangen wir auch bewusst in der 5-6 an. Für uns wäre es leichter gewesen, in die 11-12 zu gehen oder in die 9-10. Da sind die Kinder oder die Jugendlichen ja dann schon weiter. Aber wir wollen da bewusst, und auch da kommt wieder das Wort Entwicklung rein, einen Entwicklungsprozess in Gang setzen, dass man eben den Kindern nach und nach sukzessive beibringt, wie man mit den heutigen digitalen Möglichkeiten auch lernen kann. Das spielt ja eine ganz große Rolle. Ja, das war ja früher nicht möglich. Wir sind alle in Corona reingestolpert, ohne dass wir wussten, was uns geschah. Und ich denke, auch das Projekt kann einen Beitrag dazu leisten, da Lehren draus zu ziehen. Nicht, um auf eine neue Pandemie vorzubereiten, um Gottes Willen, aber passieren kann es trotzdem, sondern solche Lernformen, solche Lernsettings für selbstverständlich zu erachten.
Wenn vorher es eher ein Vertretungsunterricht war, kann ich mir vorstellen, wie das sozusagen in der Schule eingebunden ist. Wie sieht das, was ihr jetzt macht, aus Schülersicht oder aus Schulsicht aus? Dass ihr das anbietet, heißt ja noch nicht, dass es am anderen Ende abgefragt wird.
Also wir haben im Moment ja mit fünf Schulen arbeiten wir. Und wir hatten letzte Woche eine Besprechung mal, so Auswertung, wie lief es an, wie kommt es bei den Schülern an, bei den Lehrern. Und die Schulen, die sich beteiligen, haben sich darauf eingestellt. Das heißt, sie haben ihren gesamten Stundenplan so umgestellt, dass sie also bei uns teilnehmen können. Wir bieten dienstags und donnerstags noch ein Lernbüro an, wo wir also online zur Verfügung stehen. Und so wurde der Stundenplan der Schulen dann auch umgebaut. Und bei einigen Schulen heißt das Fach dann, wenn es noch ein Fach ist, auch Lernwelt. Und es taucht da auf. Und
das heißt, eine Klasse oder eine Stufe hat dann sozusagen so 8:45 Lernwelt.
Ja, alle. Die Kinder, es sind im Übrigen die gleichen Schulen, die wir also auch schon beim Online-Unterricht im letzten Schulhalbjahr hatten. Wir mussten den Schulen ja fairerweise auch was anbieten. Wir haben es ihnen rechtzeitig gesagt, dass wir dieses Format einstellen, aber dafür was Neues anbieten. Und die Schulen bieten ihren Kindern Lernzeit jetzt an. Die kann liegen, wann will. Ob die nun montags, dienstags oder sonst wann, die Uhrzeit spielt alles keine Rolle. Solchen koordinativen Absprachen sind jetzt einfach nicht mehr notwendig. Wir sind jetzt wesentlich flexibler. Das, was wir den Schulen aber anbieten, ist, wie gesagt, ein Online-Lernbüro in der Zeit von 8 bis 13:30 Uhr. Und natürlich haben die Schulen ihren Stundenplan jetzt so gebaut, dass die Kinder entweder dienstags oder donnerstags in dieser Zeit von 8 bis 13:30 Uhr diese Lernzeit bekommen, um dann eben, wenn sie nicht weiterkommen, in das Lernbüro zu gehen, in das Online-Lernbüro und meine Kolleginnen und Kollegen, die da gerade Dienst haben, zu fragen, wie geht's denn hier weiter? Ich habe hier eine Frage. Ja. Wir haben auch schon ein paar erste Abfragen gemacht bei den Kindern selber und das Interessante ist, dass die, obwohl da Lehrplaninhalte drinstecken und sie sich da auch mit Fachfragen beschäftigen müssen, sie das nicht als Lernen empfinden.
Wie aufwendig ist das für die Schulen noch? Ist das eine Betreuung vor Ort, die da noch relevant wird? Und wie sitzen die denn überhaupt? Das ist ja.
Also die sitzen ganz normal in ihrem Klassenzimmer. Die Schulen haben ja eine gewisse technische Ausstattung. Wenn sie die nicht haben, bekommen sie die auch von uns, inklusive Internet. Und natürlich in dem Alter brauchen die Kinder eine Betreuung. Und da ist immer eine Betreuungsperson dabei, meistens eine pädagogische Mitarbeiterin oder pädagogischer Mitarbeiter. Die haben wir auch, bevor wir gestartet sind mit dem Lernbüro, eingewiesen, haben gesagt, haben wir eine Videokonferenz gemacht und haben erklärt, was wir uns ausgedacht haben, wie das Ganze funktionieren soll. Auch bei technischen Fragen stehen wir da zur Verfügung. Ja, und die Schulen sind, wie gesagt, sehr, sehr frei, das zu machen. Also ich war selber mal 3 Jahre Schulleiter und ich hätte gejubelt, wenn ich so ein Angebot gehabt hätte. Weil wenn sie als Schulleiter montags früh um 7 in die Schule kommen und da ist ein Lehrer weg, so, was denn dann? Ja, jetzt können sie die Kinder ins Lernbüro geben. Da ist dann, also in die Lernabenteuer, da ist dann zwar kein Lernbüro, wenn es jetzt montags ist oder mittwochs oder freitags, aber die Kinder können trotzdem dran arbeiten und machen was Sinnvolles und lernen was, ohne dass sie es merken.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und wir wechseln wieder den Stuhl. Vielen Dank erstmal an Sabine Hartwig. Für Teilprojekt 3 haben wir jetzt jemanden anders hier vor dem Mikrofon und das hört sich vielleicht ein bisschen blechern an, weil es ist ein Roboter. Wer bist du?
Hi, ich bin der AV1 Teleavatar und ich bin für Kinder in der Schule, die sonst sehr, sehr lange wegen Krankheit ausfallen.
Wie funktioniert das? Also in Wirklichkeit bist du ja gar kein Roboter, sondern die Stimme kommt jetzt von einer anderen Person, von einem anderen Ort, richtig?
Genau. Also ich stehe in der Schule für die Kinder und die Kinder sind zu Hause mit dem Tablet und können mich dann über das Tablet steuern. Zum Beispiel, jetzt bin ich glücklich.
Das ist der Gesichtsausdruck für glücklich. Hallo, das kann ich total nachvollziehen. Das liegt vielleicht auch eher an mir. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir tauschen den Roboter jetzt aus gegen einen Menschen und bei uns ist Judith Hühold. Sie setzt jetzt mal den Kopfhörer auf und wir stellen den Roboter kurz zur Seite. Er kann ruhig da bleiben, er darf jetzt nur nichts mehr sagen. Denn Judith Hühold kennt sich mit diesem Roboter aus, weil sie das Teilprojekt betreut. Was heißt das im Alltag? Was ist deine Aufgabe?
Im Alltag geht es tatsächlich darum, dass wir Anfragen bearbeiten. Ich mache das ja zusammen mit meiner Kollegin und wir bekommen dann Anfragen von Schulen, von Eltern, ob noch Avatare verfügbar sind. Und wenn die das sind, dann bringen wir die auch an die Schulen und das betreffende Kind oder der Jugendliche kann dann halt eben den Avatar im Unterricht nutzen.
Das heißt, der steht da irgendwo auf dem Tisch, wo sonst der Schüler, die Schülerin sitzen würde?
Im besten Falle sitzt er genau da, wo die Schülerin oder der Schüler sitzt. Manchmal muss der aber auch weiter nach vorne, damit er eine bessere Sicht zur Tafel hat. Und sich halt auch besser bewegen kann durch den Raum, weil der dreht sich ja auch immer so ein bisschen hin und her.
Ah, das wäre meine nächste Frage schon gewesen. Was ist so die technische Ausstattung, aber was kann der?
Der hat unten erstmal einen Motor, wo wir gerade dabei sind. Das heißt, der kann sich hin und her drehen. Das wird dann gesteuert über die App, also über eine Fingerbewegung einfach. Ansonsten hat er oben eine Kamera, ein Mikrofon und hier unten dann einen Lautsprecher. Und kann oben über LED-Lichter leuchten. Dadurch kann das Kind zum Beispiel anzeigen, wenn es eine Frage hat, dann leuchtet der grün. Er kann auch blau leuchten. Das würde dann bedeuten, wenn das Kind sich gerade nicht fühlt, aber den Unterricht verfolgen möchte, dann kannst du durch anzeigen, dass es quasi gerade im passiven Modus ist, den Unterricht verfolgt, aber halt eben nichts sagen möchte.
Jetzt hat er auch gerade die Augen bewegt.
Ach so, ja, okay. Genau, der kann auch die Stimmungen anzeigen. Der kann traurig, glücklich, verwirrt und auf Fragen gucken.
Jetzt bin ich schon drauf reingefallen und habe mich total von der Oberfläche des Roboters leiten lassen. Wie sieht das Ganze denn von der anderen Seite aus? Das, was ja sozusagen unsichtbar ist, ist das Kind, das am anderen Ende sitzt. Und das geht's ja eigentlich. Wie sieht das aus der Kindersicht aus?
Das bekommt von uns ja dann ein Tablet. Das heißt, es sieht dann natürlich in Echtzeit den Klassenraum, die Lehrerin, das Tafelbild, je nachdem, wo es sich gerade hinbewegt. Kann den AV1 steuern, wie gesagt, über eine Fingerbewegung und ja, kann alles sehen, was man so auch aus Online-Meetings kennt, so die Sicht.
Das heißt, die Idee ist schon, eigentlich das 1:1 abzubilden, was das Kind nicht im Unterricht vor Ort machen kann? Fragezeichen?
Im Sinne von, es ersetzt es dann oder?
Ja, also ich stelle schon mal gleich die nächste Frage. Wofür kommen die dann überhaupt noch in die Schule, wenn sie wieder gesund sind?
Ach so, wenn sie wieder gesund sind, kommen sie ja dann auch wieder in die Schule, um zum Beispiel auch wieder dann in live die Freunde und die Mitschüler zu treffen.
Aber das ist schon sozusagen so gedacht, dass das Kind kriegt mit, was in der Schule passiert und kann sich auch einbringen.
Ja, das ist, also zwei Aufgaben hat der kleine Roboter. Erstens, dass das Kind am Unterricht teilnehmen kann und möglichst nicht so viel am Unterrichtsprozess verliert. Aber die andere Sache ist eben die Teilhabe. Wir reden hier über schwerkranke Kinder. Und die verlieren dann auch schnell mal den sozialen Kontakt zu ihrer Klasse. Und genau deshalb setzen wir eben in solchen oder bieten wir in solchen Fällen den Einsatz dieses Gerätes an. Das ist aber jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, mein Kind hat sich erkältet und ich brauche mir so ein Gerät. Wir reden hier über schwere Fälle. Und wir reden ja hier aber auch über Formen des Sonderunterrichts. Es besteht ja die allgemeine Schulpflicht. Und da haben wir also zusammen mit dem Schulamt ein Verfahren entwickelt, weil letztendlich muss dieser Unterricht, der Einsatz dieses Roboters vom Schulamt genehmigt werden. Das können wir also nicht einfach so machen. Dann gibt es ja noch mehr Hürden, aber da kann Judith sicherlich noch mehr dazu sagen. Es gibt ja auch noch Eltern und es gibt auch noch Lehrer.
Genau, richtig. Die müssen dann auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden, dass die halt eben da auch verstehen, wofür das Ganze gut ist, dass das Kind davon halt eben auch profitiert, dass es sicher ist, dass wir Datenschutzbestimmungen einhalten und so weiter und so fort. Und dafür fahren wir dann auch manchmal mit an die Schulen, informieren dann die Eltern über Elternabende und über Lehrer. Und wichtig ist, dass alle Beteiligten mit im Boot sitzen und auch ihre Einstimmung dazu geben, dass das okay ist, dass man das im Unterricht verwendet.
Was sind im Moment noch so in der Umsetzung die größten Hürden?
Auf jeden Fall nach wie vor alle mit abzuholen, also dass man die Einverständniserklärungen von allen Beteiligten bekommt und auch hier und da noch die WLAN- und die Internetverbindung, die ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, das sind so die größten Herausforderungen, die wir haben.
Und was gibt's an Rückmeldungen schon aus der Praxis?
überwiegend gute. Also in der Regel ist es natürlich total toll für die Kinder, das zu verwenden, und die freuen sich auch total darüber, dass sie Möglichkeiten haben, eben weiterhin sozial teilzuhaben und ihre Freunde weiterhin zu sehen. Und auch die Lehrer und die ganzen anderen Beteiligten, die sagen auch, dass das überwiegend gut funktioniert. Es gibt natürlich immer mal wieder Herausforderungen und sowas, aber ich denke, das ist ja auch dafür ein Prozess und eine Entwicklung, und da kann man dran arbeiten.
Gibt es noch was, was wir zu dem Roboter bzw. zu den Kindern sagen sollen?
Naja, also bei all dem, was wir tun, versuchen wir das für die Anwender, also für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte so einfach wie möglich zu machen. Also die Frage nach dem WLAN beispielsweise, also natürlich ist das Schul-WLAN besser, wenn das Gerät da rein darf, das muss aber der Schulträger wieder zustimmen. Wir haben also all unsere Avatare mit mobilen Datenkarten versehen, sodass es also auch ohne gehen würde. Ich habe da immer so eine Parole, die wird manchmal so belächelt, aber ich sage immer, anschalten geht, sonst hat es in der Schule nichts zu suchen.
Vielen Dank für die Einblicke. Judith, bleib gerne noch kurz bei uns. Mhm. Ich würde aber Michael am Ende des Podcasts jetzt noch gerne fragen, wir haben jetzt auf die Teilprojekte geschaut, wenn wir nochmal auf das große Ganze schauen, wo steht ihr jetzt mit dem Projekt?
Ich wäre gern schon weiter, aber wie das eben in einer Entwicklung so ist, es gab sehr, sehr viele Sachen, die wir einfach nicht vorhersehen konnten. Und ich denke, wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir in diesem Schulhalbjahr noch wesentliche Dinge ausprobieren können, insbesondere was das Online-Lernbüro betrifft, den Wechsel hin vom Synchron zum Asynchron Lernen, sodass wir mit Beginn des nächsten Schuljahres wirklich in die Breite starten können. Weil es hätte keinen Zweck, das jetzt allen 800 Schulen in Sachsen-Anhalt auf einmal anzubieten, ohne dass wir von vornherein irgendwie einschätzen können, ob das auch funktioniert, was wir uns ausgedacht haben, ob das hilfreich ist für Schule. Insgesamt muss das mehr zusammenwachsen, die Unterstützungssysteme, auch die ganzen Teilprojekte. Ich hätte gern, dass das alles ineinander greift wie Zahnräder an Uhr. Wir müssen Lernen als Entwicklungsprozess auch selber verstehen. Darum bin ich über die Wahl oder den Namen des Projektes als Entwicklungsprojekt Lernwelt Sachsen-Anhalt sehr, sehr froh. Und was sich also auch zeigt, von dem reinen technischen Ansatz, den das Projekt mal hatte, sind wir mittlerweile, je mehr wir am Projekt arbeiten, wird es ein Schulentwicklungsprojekt. Weil es nützt nichts, wenn ein oder zwei Lehrer sich dafür begeistern und vielleicht das Online-Lernen befürworten. Das Ganze muss im System passieren. Und zwar im System Schule in sich, aber auch in dem ganzen Bildungssystem. Also alle Akteure müssen da zusammenarbeiten. Das wird uns immer und immer deutlicher. Also Ministerium, Schulamt, das LISA, die Schulen, Eltern dürfen wir nicht vergessen. Die sind noch nicht so aufgeschlossen, was selbstorganisiertes Lernen betrifft. Da ist noch viel zu tun.
Deswegen heißt das Entwicklungsprojekt.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank in die Einblicke und alles Gute für die weitere Arbeit.
Dankeschön.
Danke.
Ganz herzlichen Dank auch noch einmal aus dem Studio und eine kurze nachträgliche Abkürzungsauflösung. Wer wie ich manchmal für die einzelnen Länder ein bisschen Unterstützung braucht, das LISA ist das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt. Wer jetzt noch wissen möchte, wie es aussieht in dem Digitallabor, der kann auf YouTube nach Lernen Digital suchen, und dort haben wir dann einen Rundgang, den Signe mit mir gemacht hat, veröffentlicht. Natürlich verlinken wir das Video auch in den Shownotes zu diesem Podcast. In unserer Kategorie Lern Level Up sammeln wir eure Stimmen ein, technisch einfach als Sprachnachrichten, jedes Mal zu einem neuen Thema, und eure Antworten ergeben für mich dann immer so ein sehr schönes und buntes Mosaik aus einzelnen Antworten, die ein neues großes Gesamtbild ergeben. Die Frage dieses Mal lautete: Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit digitale Schulentwicklung an Schulen weniger von einzelnen Engagierten abhängt?
Damit digitale Schulentwicklung nicht länger an Einzelnen hängt, die sich engagieren, braucht es so einen klaren gemeinsamen Angang im Kollegium. Digitalisierung als Zusatzaufgabe, die dann irgendwer übernimmt, das bleibt dann abhängig oder bleibt hängen an den Motivierten oder an denen man zuschreibt, dass sie es irgendwie können, wie Mathematik oder Informatik-Lehrkräfte. Wir brauchen so etwas wie verbindliche Strukturen, Zeitfenster, Verantwortlichkeiten, die breit getragen werden. Digitale Entwicklung ist ja kein Technikprojekt, sondern ein pädagogisches und auch Organisationsentwicklungsprojekt und damit die Aufgabe eigentlich aller Professionen an Schule. Und wenn die Schulleitung, das Kollegium und der Schulträger und dann würde ich auch noch die Schulaufsicht ins Boot holen wollen, gemeinsam Prioritäten setzen, Ressourcen schaffen und kontinuierliche Lernprozesse ermöglichen, erst dann entsteht, glaube ich, eine Kultur, in der digitale Schulentwicklung nicht mehr vom Engagement Einzelner lebt, sondern von der Professionalität aller oder sagen wir mal vieler.
Digitale Schulentwicklung braucht vor allem mehr Zeitressourcen. Konzeptarbeit, Mikroschilfreien, 1:1-Ausstattung sind alles Anforderungen, die aktuell on top laufen müssen und vom Engagement einzelner Personen getragen werden. Stattdessen müssten die Prozesskoordination und alles, was dazugehört, viel stärker in Stundenplänen und Deputaten abgebildet sein. Dann könnten Schulen diese Aufgaben tiefgehend bearbeiten und die Zusammenarbeit im Kollegium und in der Schulfamilie stärken, Verwaltungsprozesse effizienter gestalten und Unterricht verbessern.
Die digitale Schulentwicklung darf kein Hobby einzelner Lehrkräfte sein. Sie braucht eine klare Verankerung im Schulkonzept und verbindliche Zeitfenster für gemeinsame Arbeit. Entscheidend ist, dass Teams gemeinsam ein Zielbild entwickeln. Wenn klar ist, wofür wir digitale Medien einsetzen und welche Kompetenzen wir fördern wollen, entsteht Verantwortung einfach auf mehreren Schultern. Außerdem brauchen Schulen verlässliche Fortbildungsstrukturen und Raum für kollegiale Erprobung. Entwicklung entsteht dort, wo man gemeinsam ausprobieren darf und weiß, dass Fehler Teil des Prozesses sind. Dann wird Engagement zur gemeinsamen Aufgabe und nicht zur Einzelinitiative.
Ich sehe es eindeutig als Leadership-Aufgabe, dass die Schulentwicklung an Schulen weniger von einzelnen Engagierten abhängt. Wenn ich als Schulleitung meine Schule öffne, geteilte Führung, aber auch echte Partizipation von Lehrkräften, SchülerInnen, dem pädagogischen Personal, Eltern und auch anderen AkteurInnen aus dem Sozialraum ermögliche, dann bleibt Schulentwicklung auch nicht an Einzelnen hängen, sondern erzeugt ein gemeinsames Verantwortungsgefühl für das Gelingen meiner Schule.
Hier spricht Nele, ich bin Pädagogin im E-Bildungslabor. Aus der Perspektive habe ich keinen Innenblick auf Schule, weil ich nicht Teil von Schule bin, sondern das eher von außen mir anschaue, zum Beispiel bei der Gestaltung von pädagogischen Tagen oder Ähnlichem. Wenn man mir da die Frage stellt, was sich vielleicht ändern muss, damit digitale Schulentwicklung nicht nur von wenigen Engagierten abhängt, dann würde ich immer so antworten, dass ich sagen würde, wir müssen im ersten Schritt überhaupt erstmal schauen, warum das so ist, dass digitale Schulentwicklung eben von wenigen Engagierten in ganz, ganz vielen Fällen abhängt. Und da gibt es ja so direkte Antworten, dass man sagen kann, für viele ist diese ganze Digitalisierungsentwicklung fremd und es gibt eben einfach keine Räume, um da auch gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu erkunden, gemeinsam solche Dinge auch zu erforschen. Und auf einer tiefer liegenden Ebene fehlt es, glaube ich, auch an Räumen, um über ein pädagogisches Selbstverständnis zu reflektieren, was sich vielleicht in der zunehmend digital geprägten Gesellschaft verändert und was ja dann überhaupt erstmal die Grundbedingung ist, um mich auch überhaupt in solch ein Setting dann neu reindenken zu können als pädagogisch tätige Person.
Damit digitale Schulentwicklung weniger von einzelnen Engagierten abhängt, braucht es vor allem verlässliche Strukturen statt Einzelinitiativen. Entwicklung darf nicht vom Zufall oder von einzelnen Leuchtturmlehrkräften abhängen, sondern muss als gemeinsame Aufgabe im Kollegium verankert sein. Dafür braucht es natürlich Zeitfenster für Zusammenarbeit, klare Entwicklungsziele auf Schulebene und unterstützende Rollen. Diese sowohl innerhalb der Schule als auch von außen. Gerade die Vernetzung mit anderen Schulen und Lehrkräften bringt neue Impulse und Blickwinkel. Nachhaltig wird digitale Schulentwicklung dann, wenn sie Teil der Unterrichts- und Schulentwicklung ist und nicht ein zusätzliches Projekt, das nur von besonders engagierten Einzelpersonen getragen wird. Ein Beispiel aus unseren kommunalen Schulen sind die digitalen Lernwelten, die selbstgesteuertes Lernen flächendeckend umsetzen. Was mit einer Projektgruppe gestartet ist, findet sich mittlerweile an vielen unserer Schulen wieder und diese werden nicht 1:1 kopiert, sondern angepasst an die dort vorhandenen Rahmenbedingungen. Und das bedeutet angepasst an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, technische Ausstattung und Lernziele.
Wir hörten Mirle Ziak-Mahler, Joscha Falk, Christine van der Meer, Judith Erlmann, Nele Hirsch, Julia Turner. Vielen Dank an alle. Bei Hashtag Trotzdem geht es heute um das Thema Landeslizenzen für Schulen. Das ist so ein Thema, von dem ich einsehen musste, dass ich das bisher gar nicht ausreichend auf dem Zettel hatte. Zum Glück für mich und vielleicht jetzt für euch habe ich Doris Zeyer getroffen und die hat mir das Ganze mal am Beispiel ihrer Geschichte in Sachsen-Anhalt erklärt. Doris Zeyer ist Lehrerin und Lernbegleiterin in der Lernwelt Sachsen-Anhalt. Mehr erfahrt ihr jetzt. Doris, du bist hier in Sachsen-Anhalt für Landeslizenzen mit zuständig. Das ist was, was ich immer nicht so ganz von außen verstehe. Kannst du mir kurz erklären, bevor wir sagen, was ist da bei euch passiert, was ist da eigentlich deine Aufgabe und was sind eigentlich diese Landeslizenzen, von denen wir jetzt reden?
Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Landeslizenzen sind quasi, es gibt ja verschiedene Lernsoftwareprogramme für Deutsch, für Mathe, für die gesamten Fächer, die es da so gibt. Gibt es eine relativ große Auswahl und Landeslizenzen sind letztendlich ein Lizenzmodell, sodass alle Schulen in Sachsen-Anhalt über eine Lizenz diese Software dann auch verwenden können.
Klingt ja ganz einfach. Was ist das Problem?
Ja, das klingt erstmal wahnsinnig einfach. So einfach ist es aber dann doch nicht, weil es gibt, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine extrem große Anzahl von Softwareanbietern. Die müssen natürlich vorher alle gesichtet werden, müssen auf Kompatibilität überprüft werden, man muss gucken, können die Schüler damit umgehen. Dann müssen natürlich auch andere Aspekte, wie natürlich die Finanzen geklärt werden oder wie können die Lizenzen genutzt werden, also mit welchen Programmen. Und das muss natürlich vorher alles attestet werden. Und kann man sie auch möglichst in der Breite, also auf verschiedene Unterrichts- oder Lernsettings ausdehnen, das muss man alles mitprüfen.
Und das ist alles dein Job?
Nee, nicht alles. Ich bin verantwortlich gemacht worden für eine Lernsoftware, die zu vermarkten. Also quasi, wir haben zu Beginn der Lernwelt haben wir viele verschiedene Software getestet und haben uns dann für einige wenige entschieden, dass wir die für gut, sowohl für die Lernwelt als auch für alle Lehrer und Lernenden in Sachsen-Anhalt empfinden und die wurden dann eben gekauft und ich wurde verantwortlich gemacht, eine davon im Land zu verbreiten, also quasi an den Mann zu bringen, dass die auch von Lehrern oder Lehrkräften und Lernenden dann auch verwendet werden kann.
Und dann haben alle sofort gesehen, das ist ja total gut und ist genutzt.
Nee, auch das war leider nicht ganz so einfach. Das ist immer der Idealfall. Es ist da und alle schreien Juhu. Leider ist es nicht ganz so. Wir haben also verschiedene Vermarktungsoffensiven gemacht. Wir haben Flyer geschaltet. Wir haben ein Werbevideo erstellt. Es gibt verschiedene Fortbildungsangebote auf unserem Fortbildungskatalog oder in unserem Fortbildungskatalog. Und wir versuchen überall, wo wir sind, auf verschiedenen Messen, das auch immer wieder an den Mann zu bringen. Und steht der Tropfen, höhlt den Stein. Es werden immer mehr Teilnehmer und die das dann auch nutzen, weil das Hauptproblem ist tatsächlich, diese Informationen auch ins Land zu kriegen.
Woran liegt das? Ist das, dass Lehrkräfte nicht interessiert werden oder gibt es da noch größere Hürden?
Nee, das denke ich nicht mal, dass es die Lehrkräfte nicht interessiert. Die haben einfach so viel um die Ohren, dass die oftmals gar nicht die Zeit haben, noch zu gucken, was gibt es denn jetzt alles Neues und was kann ich da jetzt nutzen. Und das ist halt unsere Aufgabe, das den Lehrkräften dann auch zu sagen und denen das zu zeigen, dass es das gibt.
Das heißt, die wissen am Anfang sozusagen gar nicht, das ist jetzt ein bisschen bevormundend gesagt, was sie da eigentlich da brauchen oder dass es da was gäbe. Das ist, hört sich an einem herausfordernden und erstmal undankbaren Job an. Du hast da irgendwas und denkst, naja, das wäre schon gut, wenn alle das kennen würden, aber du stößt vielleicht gar nicht überall auf offene Arme?
Nee, undankbar ist der nicht. Also man muss halt damit leben, lernen, dass nicht jeder, das ist aber mit jeder Idee so, dass nicht jeder diese Idee per se gut findet und auch nicht jeder da immer gleich mit offenen Armen dasteht. Aber das ist auch in Ordnung so. Es gibt zahlreiche Lehrer und jeder hat so einen anderen Lernstil oder Unterrichtsstil und das passt halt nun mal auch nicht auf jeden. Und das muss man einfach akzeptieren lernen und dann ist das auch in Ordnung.
Jetzt habe ich gehört von Menschen, die es wissen müssen, dass das bei euch relativ gut geklappt hat. Ist jetzt natürlich von dir jetzt irgendwie zu viel verlangt zu sagen, du hast das am besten gemacht. Vielleicht kannst du aber beschreiben, was habt ihr gemacht, wo du sagen würdest, das hat schon irgendwie insgesamt dazu gesorgt, dass es geklappt hat.
Naja, wie gerade schon gesagt, also wir haben es auf unserem Landesbildungsserver erstmal niederschwellig zugänglich gemacht. Das heißt, jede Lehrkraft in Sachsen-Anhalt hat einen Zugang zum Landesbildungsserver und über diesen Zugang konnte ich auch quasi mit einem Klick direkt auf diese Lernsoftware zugreifen und die dann auch nutzen. Das heißt, ich musste mich nicht erst irgendwo anmelden oder irgendwo irgendwelche Dinge beantragen.
Also es war schon da sozusagen.
Es war quasi da, es war hinterlegt in überall und man musste nur einen Klick setzen und man war drin. Ja, das war schon mal die erste Hürde, die wir da genommen haben. Ja, und dann haben wir natürlich viel Werbung gemacht, was andere Bundesländer jetzt so nicht gemacht haben. Die haben es halt erstmal gekauft, haben es aber, wie gesagt, nicht so verbreitet. Und das haben wir, denke ich, ist uns das ganz gut gelungen.
Wie habt ihr Werbung gemacht? Was macht man da?
Na, wir haben auf dem Landesbildungsserver haben wir Artikel geschaltet. Wir haben einen Flyer gestaltet, wo die gesamte Bandbreite unserer Lernsoftware nochmal dargestellt wurde.
Auf Papier?
Sowohl auf Papier als auch digital sind die verschickt worden. Also sie sind quasi, waren die DAs auch ganz stark beteiligt dran. Wir haben dann, also die Digitalassistenten haben dann, glaube ich, 15.000 Umschläge gepackt und das in die einzelnen Schulen verschickt, dass da wirklich auch in jedem Lehrerzimmer so ein Flyer angekommen ist. Es wurde das Ganze auch nochmal per E-Mail verschickt und dann wurden, wie gesagt, Videos oder ein Video erstellt, das auch nochmal in den ganzen Dienstberatungen gezeigt wurde, die halt in den ganzen Schulen so stattgefunden haben. Also da sind wir schon gut auf die Aktivierungstaste gerückt, ja.
Jetzt habe ich so eine Idee davon, dass es bestimmt noch ganz viele andere Akteure gibt, die versuchen, mit Flyern und mit teuren Videos in die Köpfe von Lehrkräften zu kommen. Kannst du so ein bisschen sagen, warum du sagen würdest, von vielen, vielen Sachen, die gestartet sind, seid ihr doch ganz gut angekommen?
Ja, das meiste, was also ich habe ja selbst mal überlegt, was passiert, wenn ich einen Flyer in meinem Fach liegen habe. Ja, das meiste ist Werbung. Gut, das machen wir auch. Aber wie gesagt, bei uns ist eben der direkte Weg da. Also das, wir machen nicht Werbung und kauf doch mal. Das ist schon bezahlt. Ja, also die Schulen müssen dafür nicht nochmal extra was ausgeben an Geldern, was immer auch so ein Hemmnis ist. Es ist, wie gesagt, einfach nur niederschwellig, weil der Lehrer kann sofort mit seinem Zugang das alles nutzen.
Jetzt habe ich verstanden, da waren viele Sachen, die sozusagen es einfacher gemacht haben, die Hürden abgebaut haben, die erstmal überhaupt für die Verbindung, dass man wusste, dass es da ist, gesorgt haben. Wahrscheinlich habt ihr ja aber auch Argumente geliefert. Ihr habt ja nicht gesagt, da ist irgendwas, guckt euch das mal an, sondern ihr habt auch gesagt, warum ist das für die Lehrkräfte interessant?
Wir haben natürlich die Lernsoftware maßgeblich nach zwei Gesichtspunkten ausgesucht. Zum einen natürlich die Vorteile für die Lernenden, aber auch die Vorteile für die Lehrkräfte. Also im Idealfall spart mir so eine Lizenz Zeit, individualisiert den Lernfortschritt für die Schüler. Was hat so eine Lernsoftware noch an Vorteilen? Es sind wahrscheinlich so viele, dass mir eigentlich gerade gar nicht einfallen alle.
Stand das auf diesem Flyer dann
da
so
stand
drauf?
Auf dem Flyer, ja. Tatsächlich für jede Software so das Hauptargument drauf, warum, wieso, weshalb ich genau das jetzt benutzen soll. Das kann man jetzt auch nicht so vereinheitlichen, dass da jede Software die gleichen Argumente hat. Deswegen, wie gesagt, in Mathe zum Beispiel ist die Software so ausgelegt, dass jeder Schüler ein individuelles Feedback bekommt. Für Deutsch sind es wieder andere Fortschritte oder Vorteile, die es da gibt.
Wo steht ihr da jetzt? Ist es abgeschlossen, weil du sagst, ist bei genug Leuten angekommen? Oder ist das irgendwas, was ihr dann weiter betreiben müsst, weil es immer noch Leute nicht wissen oder da kommen noch Menschen dazu in den Schulen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, es wird weiterhin, also es laufen aktuell so im zweiwöchentlichen Rhythmus. Entweder ich kann jetzt zum Beispiel nur von meiner Software sprechen, das ist aber in den anderen ähnlich. Heute ist zum Beispiel wieder ein Anfänger oder eine Fortbildung für Einsteiger und in zwei Wochen dann eine Fortbildung für Fortgeschrittene und so wechselt sich das Ganze dann eben immer ab. Und das haben wir dann gerade heute Morgen auch schon wieder die Planung fürs nächste Schuljahr begonnen. Das wird also auch da so weiterlaufen.
Wenn es jetzt Leute da draußen hören und sagen, na, sowas steht mir auch noch bevor als meine Aufgabe, muss man noch irgendwie rechnen, dass dann auch viel zurückkommt, nicht nur an Erfolg, sondern auch an Rückfragen, Rückmeldungen? Kommt das dann auch alles bei dir an? Muss man da drauf vorbereitet sein oder ist das gar kein großes Thema?
Rückfragen kommen bei mir eigentlich so gut wie gar nicht an. Also ich kann jetzt von mir persönlich nur reden. Ich habe da wenig Nachfragen, aber ich muss auch sagen, dass die Software, die ich jetzt betreue, da auch einen guten Support bietet. Also die Lehrkräfte wenden sich dann unter Umständen dann auch direkt an den Anbieter, der jetzt auch beispielsweise die Fortbildung für uns führt. Ich bin quasi nur der Organisator des Ganzen und ich begleite das Ganze eben nur vom Landesinstitut im Prinzip aus, dass da jemand eben als Ansprechpartner mit da ist. Aber ansonsten wird eben da viel auch durch unseren Anbieter eben übernommen, was das angeht.
Danke für die Einblicke, Doris Zeyer.
Gerne.
Vielen Dank an Doris Zeyer und bei der Gelegenheit noch einmal an das ganze Team der Lernwelt Sachsen-Anhalt. Soweit unsere Einblicke in die Praxis von Sachsen-Anhalt. Es gibt noch zwei weitere Folgen in unserer kleinen Extra-Reihe mit Schwerpunkten aus 4 Bundesländern. Wir werden in den nächsten Folgen noch berichten aus Bayern und aus Niedersachsen. Wer regelmäßig Updates haben möchte, kann unsere Newsletter abonnieren. Den gibt es per E-Mail oder uns, das heißt lernen.digital, folgen bei LinkedIn, bei YouTube oder bei Instagram. Und natürlich diesen Podcast abonnieren. Mein Name ist Joran Musmeyerholz. Der Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt es im Moment jede Woche neu. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.